Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs gibt es nach wie vor nur geringe Überlebenschancen und die Überlebenszeit ist häufig kurz. Aus diesem Grund wurde immer wieder diskutiert, ob es eine allgemeine Früherkennungsuntersuchung zu dieser Krebserkrankung geben sollte, ein sogenanntes Screening. Die entsprechenden Leitlinien wurden nun aktualisiert, um Klarheit zu schaffen, wem entsprechende Tests und Untersuchungen angeboten werden sollen. Darüber spreche ich mit Professor Tobias Keck. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Chirurgie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Herr Professor Keck, welche Rolle spielt denn grundsätzlich erst einmal die Früherkennung bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Hallo Frau Amrein. Früherkennung spielt immer dann eine Rolle, wenn man durch einfache diagnostische Mittel das Auftreten eines Tumors vermeiden kann. Und beim Pankreaskrebs ist es leider so, dass es keine sehr einfachen diagnostischen Mittel gibt, um diesen Krebs zu erkennen. Es gibt aber für Risikokonstellationen, also Patienten mit erhöhtem Risiko, gibt es bestimmte Tests, in der Regel genetische Tests, auf dem Boden derer man dann ein individuelles Risiko für das Auftreten von Bauchspeicheldrüsenkrebs ermitteln kann.
Warum gibt es denn aber auch in den aktualisierten Leitlinien nach wie vor keine allgemeinen Screening-Untersuchungen auf Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Gesundheitsökonomisch für die Gesamtheit aller unserer Patientinnen und Patienten und uns alle spielt es nur dann eine Rolle, wenn man durch ein Screening-Verfahren auch wirklich die Inzidenz des Tumors vermeiden könnte. Und das ist eben beim Bauchspeicheldrüsenkrebs im Vergleich zur zum Beispiel Darmspiegelung nicht der Fall. Es gibt bestimmte Risikokonstellationen und sehr frühe Formen von Bauchspeicheldrüsenkrebs Vorläufern, wie die zystischen Läsionen, über die wir uns ja schon einmal sehr ausführlich unterhalten haben. Diese zystischen Läsionen, das sind also Veränderungen, die zufallsmäßig in der Bauchspeicheldrüse erkannt werden und auf dem Boden derer manchmal auch Pankreaskarzinome entstehen können. Die müssen dann ernst genommen werden und nachverfolgt werden. Das Screening bei unauffälligen Patientenkollektiven ohne Risikofaktoren, das heißt also ohne Angehörige, die zum Beispiel am Pankreaskarzinom verstorben sind oder ohne Risikofaktoren, das macht in der Inzidenz keinen Sinn.
Für Laien sind ja manchmal Fachbegriffe nicht ganz einfach zu verstehen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Screening und einer Surveillance, wie in den Leitlinien nun festgelegt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Screening heißt, man schaut sich bestimmte Bevölkerungsgruppen an oder einzelne Patienten und untersucht diese, ob ein Pankreaskarzinom oder ein Krebs vorliegt. Man screent also große Gruppen an Patienten. Die Surveillance im Gegensatz dazu beschreibt die Überwachung von Patienten, bei denen Risikokonstellationen festgestellt wurden. Zum Beispiel genetische Prädisposition, also Risikofaktoren aufgrund von Vererblichkeit oder aber Risikofaktoren auf dem Boden von zum Beispiel zystischen Pankreasläsionen als Vorläuferläsion für das Pankreaskarzinom. Da macht die Surveillance sind.
Die beiden Beispiele, die Sie eben genannt haben, wären das die beiden Risikogruppen, für die eine Überwachung empfohlen wird oder kommen weitere Bevölkerungsanteile hinzu?
Es gibt bestimmte familiäre Konstellationen genetischer familiärer Risiken. Das ist zum Beispiel familiäres Brustkrebsrisiko, familiäres Eierstock- oder Kolonkarzinom. Das sind Risikofaktoren, die auch dann in gleichem Maße ein Pankreaskarzinom begünstigen können, also nicht nur auf die ursprünglichen Organe beschränkt sind. Familiäres Melanom spielt auch eine große Rolle. Oder aber Patienten mit einer vererblichen Bauchspeicheldrüsenentzündung, einer sogenannten hereditären Pankreatitis. Und dann gibt es noch einige seltenere Syndrome von vererblichen Pankreaserkrankungen, die auch an Risikokonstellationen bedingen.
Welche Rolle spielen denn diese genetischen Faktoren beim Entstehen von Bauchspeicheldrüsenkrebs?
Also jeder Krebs entsteht praktisch genetisch durch Veränderungen in unserer DNA. In den meisten Fällen sind dies exogene Faktoren, also Umweltfaktoren, die dazu führen, dass innerhalb unserer DNA Veränderungen auftreten, die letztlich Krebs bedingen. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel Rauchen. was als Risikofaktor bei jeder genetischen Veränderung präsent ist. Im Gegensatz dazu gibt es die familiären Risiken, also vererbliche Risiken, die nicht durch exogene oder Umweltfaktoren beeinflusst werden, sondern die ein inhärentes Risiko einfach auf dem Boden vererblicher Komponenten bedingen. Beides, exogene Faktoren als auch endogene Faktoren, führen zu Genveränderungen, die letztendlich zu Bauchspeicheldrüsenkrebs führen können.
Wenn jetzt jemand enge Verwandte oder andere Angehörige mit Pankreaskarzinom hat, wann und wie sollte man denn eine Untersuchung in Betracht ziehen?
Also man spricht davon, wenn zwei erstgradige Familienangehörige in relativ jungem Alter, also auf jeden Fall unter 70 Jahren, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkranken, dann ist ein gewisses erhöhtes Risiko da. Bei diesen Angehörigen sollte dann zumindest mal geschaut werden, ob Risikofaktoren vorliegen und gegebenenfalls auch ein Screening durchgeführt werden. Das Screening selbst funktioniert so: Es wird in der Regel dann eine sogenannte Endosonographie durchgeführt, also ein Ultraschall mittels Magenspiegelung oder aber ein MRT. Beides sind Methoden, um die Bauchspeicheldrüse sehr genau bildgebend zu untersuchen.
Sie hatten vorhin ja gesagt, die Feststellung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nicht so einfach möglich. Sind das beides denn eben die Untersuchungsmethoden, die ein Pankreaskarzinom zweifelsfrei feststellen können?
Also Bauchspeicheldrüsenkarzinome entstehen zunächst mal auf mikroskopischer Ebene. Die lassen sich anfangs nur sehr, sehr schwer oder gar nicht darstellen. Erst wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, dann lassen sie sich darstellen durch die beiden genannten Untersuchungen. In der Regel aber dann erst, wenn sie schon eine gewisse Größe erreicht haben. Häufig treten Frühzeichen auf, wie zum Beispiel ein Gangaufstau oder Symptome wie Gewichtsverlust oder ein neu aufgetretener Diabetes oder eine Veränderung von sogenannten Tumormarkern im Blut. Das sind dann Risikofaktoren, die auch bei kleinen Läsionen aufhorchen lassen und auf jeden Fall weitergehende Untersuchungen erfordern.
Krebserkrankungen werden ja manchmal einfach regelmäßig überwacht oder kontrolliert. Wie muss man sich denn das für Menschen mit einem höheren Risiko vorstellen?
Regelmäßige Überwachungen erfolgen heutzutage eigentlich bildgebend. Das heißt, in Form von MRT-Untersuchungen, sogenannte Kernspinnuntersuchungen oder Magnetresonanztomographie. Diese Untersuchungen haben keine Strahlenbelastung für die Patientinnen und Patienten und damit sind sie jederzeit wiederholbar. Oder die Endosonographie, auch ein Verfahren mit einem geringen Risikoprofil, also ein Ultraschall, der über eine Magenspiegelung oder erweiterte Magenspiegelung durchgeführt wird. Die werden in der Regel dann einmal im Jahr oder bei ganz großen Risikokonstellationen einmal im halben Jahr durchgeführt.
Sie hatten vorhin ja die Tumormarker im Blut erwähnt. Wäre das eine Maßnahme, die jemand, der sich Sorgen macht, überprüfen lassen könnte?
Die Tumormarker sind gute Marker für Patienten, die Tumormarker positiv sind. Sie können uns damit sowohl zum Screening helfen oder aber auch im Rahmen der Therapiebeurteilung, indem sie abfallen und gemessen werden. Man muss aber leider sagen, dass ungefähr 40% der Patientinnen und Patienten, die Pankreaskarzinome haben, Tumormarker negativ sind. Das heißt, obwohl sie einen Tumor haben, liegt kein Tumormarker vor. Das kann auch falsch negative Ergebnisse verursachen, also eignet sich eigentlich nicht zum Screening, sondern nur zur Verlaufsbeurteilung.
Gibt es denn eigentlich neue Entwicklungen oder Forschungsansätze in Bezug auf Bauchspeicheldrüsenkrebs bzw. die frühere Erkennung?
Es gibt die ständige Arbeit an genetischen Risikoprofilen. Wir hatten vorhin schon von genetischen Risikoprofilen gesprochen, die das noch genauer zu gestalten und vielleicht durch molekulare, individuelle Diagnostik Risikokonstellationen noch besser zu identifizieren für einzelne Patienten. Das ist sicher sehr aussichtsreich für das Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Aber da die Majorität der Karzinome noch exogen entsteht, das heißt durch Veränderungen von extern und nicht vererblich sind, ist es so, dass diese Tumore auch einfach aufgrund der Symptome gescreent werden. Gar nicht so sehr auf dem Boden von genetischen Veränderungen.
Inwiefern könnte denn KI, also künstliche Intelligenz, dazu beitragen, mögliche Risikofaktoren noch genauer herauszuarbeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja bestimmte Risikoscores, die sich beziehen zum Beispiel auf Veränderungen im Blutbild, Veränderungen der bildgebenden Diagnostik, vielleicht auch Symptome des Patienten, individuelle Risikokonstellation. Und das alles zusammenzufassen zu einem Risikoscore erfordert natürlich eine Wertung der einzelnen Symptome. Und KI kann uns da sehr gut helfen. Wir haben derzeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein großes Forschungsprojekt, das heißt M-MIC. Und da evaluieren wir eben mit KI bei zystischen Bauchspeicheldrüsentumoren, welche haben ein besonders hohes Risiko und wann müssen wir agieren und den Patienten eine Resektion anbieten. Also KI spielt zunehmend eine Rolle in der Bewertung derartiger Risikofaktoren.
Vielen Dank, Herr Professor Keck, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.